Ja, dann begrüße ich die Anwesenden zu meinem Vortrag, der dieses Jahr, wo es dieses Jahr um das Terminal Robotron K8912 geht. Das ist das Gerät, was hier steht. Überschrieben ist das so ein bisschen mit, wenn man dieses Ding erforschen will, dann muss man praktisch mit dem Gerät in Dialog treten, um es überhaupt zum Fliegen zu kriegen. Und eigentlich ist das dazu gedacht, dass ein Nutzer damit in Dialog tritt, um sein Programm zu bedienen. Da erfahren wir aber gleich noch, wie sowas funktioniert. Mein Name ist Dirk Kahnert. Ich bin Mitglied in der Gesellschaft für historische Rechenanlagen, die sich mit der Erforschung und Inbetriebnahme und dem Laufenlassen alter Hardware beschäftigt. Wie jeder Vortrag gibt es eine Gliederung. Erster Punkt ist die Motivation, warum mache ich das alles? Dann gibt es eine Abgrenzung, weil es gab von Robotron einige Terminals, alle mit diesen wenig sprechenden Nummern. Und wo ich die alle aufzähle und dass wir mal sehen, wo sich das Gerät einordnet. Dann der Einsatzzweck, wofür ist das Gerät eigentlich gedacht? Dann geht es um die Architektur, sprich den konstruktiven Aufbau, wie ist die Maschine aufgebaut, woraus besteht die eigentlich? Dann die Inbetriebnahme, was muss man praktisch tun, um so ein Gerät überhaupt wieder Leben zu entlocken, um dem eben zu sagen, um es so laufen zu lassen, wie es damals halt wirklich gelaufen ist. Dann nochmal im Detail geht es dann ans Eingemachte, um halt zu schauen, wie rede ich mit dem Gerät? Was muss ich tun? Vor allen Dingen, was muss ich tun, wenn ich nicht die richtige Zentraleinheit dazu habe? Und wie wurde damals eben mit dem Gerät gearbeitet? So zur Motivation. Also warum mache ich das? Also erstmal, um so ein Gerät überhaupt erstmal wieder zu beleben und zu restaurieren. Also das ist die Motivation, die jeder Oldtimer-Besitzer halt auch hat. Dann geht es mir darum zu erforschen, wie das Gerät gearbeitet hat, um einfach dieses Wissen wiederherzustellen, wie das Teil funktioniert hat. Und als drittes eben darum, wie simuliere ich den Originalarbeitsplatz. Das heißt, dieses Gerät ist ja ein Terminal, das hing ja an was Größerem dran. Und wie kriege ich das hin, dass dieses Gerät eben in Abwesenheit dieser größeren Einheit dann trotzdem zum Arbeiten zu bekommen ist. So zur Abgrenzung, es gab von Robotron eine ganze Anzahl von Terminals. Das älteste Gerät ist ein U808 basierendes Gerät, da war ist der Zentralprozessor eben noch der Clone vom Intel 8008, also vom Z80 Vorgänger. K8911 war voriges Jahr dran, das ist ein Gerät, was so ähnlich aussieht, was bei meinem Nachbarn zu sehen ist. Und das ist ein textbasiertes Gerät, wo man eben in die Konsole was eintippt und dann eben die Ergebnisse dann entsprechend kommen, was man eben als Bedienterminal nehmen kann für Unix-Systeme beispielsweise. K8912 ist das Gerät hier. Das ist ein dialogbasiertes Gerät, wo man eben Masken hin und her schickt. Das heißt, man kriegt eine Maske dargestellt, die wird als kompletter Block gesendet, dann kann der Nutzer eben was eintippen und man schickt die Nutzdaten wieder zurück. K8913 und 14 arbeiten ähnlich. Da hängt aber wiederum noch eine andere Zentraleinheit dahinter. Beim 8913 ist das eben eine Datenerfassungseinheit, die auch von Robotron Elektronikzeller Mehlis gebaut wurde. Und beim 8914 hängt ein ESA-Großrechner dahinter. K8915, den gab es entweder auch als Terminal oder eben als Floppy-Rechner, dann standen eben die Floppy-Einheiten daneben und das war ein ganz normales CPM-System. K8917 kann dann Grafik, Vollgrafik, aber monochrom, sieht außen noch so ähnlich aus. K8918 sieht völlig anders aus, ist eben ein 8086-basiertes Gerät, das auch grafisch ist, aber schon bunt kann. Und K8941 ist was ganz Seltenes, da hat man auf Basis eines 8751 Prozessors, also so ähnlich 8051, eben geschaut, dass man ein VT220-kompatibles Terminal nachbaut. Also das ist ein sehr seltenes Gerät, in den Technischen Sammlungen Dresden steht noch eins. Und das stellte dann so ziemlich auch so die Endstufe vom, also dann, das war dann auch schon so kurz vor Ende, also da scheint es wirklich noch Prototypen gegeben zu haben. So, wenn man sich diese Liste dann anschaut, dann weiß man auch so ungefähr, was gab es alles und wo ordnet sich dieses Gerät hier ein. So, was haben wir für einen Einsatzzweck? Also es wurde praktisch für Dialogverarbeitung eingesetzt. Man hat eben eine Maske auf dem Bildschirm angezeigt gekriegt, der Nutzer konnte die ausfüllen, dann hat man eben auf Senden gedrückt, dann wurden die Daten zurückgeschickt. Das heißt, wir haben eher ein Feldkonzept, wir haben geschützte Bereiche. Wenn man praktisch so eine beispielsweise Personendaten eingeben will, hat man eben Name, Doppelpunkt, Vorname, Doppelpunkt und so weiter. Name, Doppelpunkt darf der Nutzer natürlich nicht überschreiben, das soll stehen bleiben, das ist ein geschützter Bereich. Aber danach geht ein ungeschützter Bereich los, da darf der Nutzer was eintragen, das sind dann eben die Felder. Und man wechselt eben alternierend immer zwischen geschützten und ungeschützten Bereichen und arbeitet sich so durch die ganze Maske durch und dadurch definiert man eben, wie diese Maske aussieht. Und wir haben eben die Möglichkeit, die komplette Maske hinzuschicken, die leere Maske und die Nutzmaske, also das reine Payload, wieder zurückzuholen. So, noch mehr zum Einsatzzweck. Also das Zentralsystem hierzu nennt sich Robotron K1630, ist der DDR-Nachbau der PDP-11, meines Wissens PDP-1123, aber halt eben konstruktiv ist das Ding halt anders aufgebaut, aber die Anwendungsprogramme, also die Nutzprogramme laufen eben. Aber von der Hardware ist das Ding halt ziemlich anders. Auf diesem K1630 muss es ein Programmsystem DCS 1600 gegeben haben. Der Hinweis darauf stammt aus diesem wunderschönen DDR-Schnellhefter, wo ich eben gefunden habe, dass Hinweise für K8912, Entwurf von dialogmaskenorientierten Programmen für K8912, Anleitung für den Programmierer Teil 2, Datenkommunikationssystem, Mikrorechnersystem 1600. Das verweist also darauf, dass wir diese PDP-11-kompatible Maschine haben, auf der es offensichtlich ein Programm gegeben haben muss, um Masken für dieses Gerät zu machen. Also dieses Programm habe ich bis jetzt noch nicht in Betrieb gesehen, also das ist wirklich dann so sah das dann innen drin aus, also nur simpel ausgedruckt. Also ist auch einiges beschrieben, eben Felddefinitionen, wie man das eben damals so gemacht hat. Um das Ding wirklich laufen zu lassen, bräuchte man eben dieses Programm und bräuchte irgendwas PDP-11-kompatibles, was dann richtig mit der Maschine redet, also das ist dann nochmal eine Stufe weiter. So, zur Architektur dieses Rechners. Der Rechner ist ein Z80-System, wurde beim VEB Robotron Elektronik Zeller-Mehles gebaut, wo auch dieser wunderschöne Wimpel hierher kommt. Und Robotron Zeller-Mehles hat sich unter anderem halt eben mit Datenerfassungstechnik beschäftigt. Das heißt, da kommen zum Beispiel Betriebsdatenterminals her, die man für Stechuhren verwenden konnte. Und man hat eben auch Bildschirmterminals gebaut, die einfach Dateneingaben ermöglichen, bis hin zu Datenerfassungssystemen, um eben wirklich Daten von der Eingabe her auch weiter verarbeiten zu können. Das K1520-System, das sieht so aus. Das sind diese Busstecker hier. Und da ist eben eine relativ dumme Backplane, die eben aus diesen Bussteckern besteht und wo diese Platinen so drin stecken und die stehen alle hochkant in dem Rechner drin. Hier haben wir ein Beispiel für die ZVE, also der Prozessor läuft mit 2,45 MHz, das ist ein Z80, in dem Fall ist es wirklich die ostdeutsche Variante UB880 von MME, also Mikroelektronik Erfurt, hergestellt. Die ROMs sind russische. Also das ist praktisch die CPU-Karte, die ganz normal als eine der Karten mit drin steckt. Also das ist halt nicht so ein System mit einem Mainboard, wo dann die Karten drin stecken, sondern die CPU ist wirklich eine der Karten, die da drin ist. Wenn die hochläuft, startet die von diesem ROM, also der hat Adresse 0. Hier werden die ROMs hochgezählt mit 3x1K und hier hat man nochmal 1K RAM. Und hier haben wir noch eine Pio drauf, das heißt, dass der eine Stecker ist wirklich der Busstecker, wo ähnlich ECB-Bus eben auf einem 8-Bit-System die Busdaten liefen. Und dieser sogenannte Koppelbusstecker, da konnte man eben noch zusätzliche Einheiten ansteuern, die eben über diese PIO und diese CTC eben ihre Daten dann gekriegt haben. Das wurde auch für Mehrrechnerkopplungen genutzt. Und die Platine bildet, wie gesagt, das Herz des Systems. Dann haben wir als nächstes, was ist es hier runtergefallen? Irgendwas? Oh, der EEPROM ist kaputt. Das war ein Stück Glas. Lege ich mal wieder hier rein. Fällt runter. Hier ist es. Okay, das heißt, den EEPROM sollte man dringend mal auslesen. Die nächste Platine, die wir haben, ist diese hier. Das ist die sogenannte ATS, Adapter-Tastatur, serielle Schnittstellen. Das heißt, so rum steht die, hier unten kommt die Tastatur dran. Die Tastatur an diesem Rechner ist dieses schwere Gerät da vorne. Die ist mit einem relativ dicken Kabel verbunden, weil sie 8-Bit parallel arbeitet. Also da wird ein Byte gleichzeitig hingeschickt. Der obere ist eine IFSS, das ist praktisch 20 mA Stromschleife. Und der ist eine V24 mit 12 Volt Pegel, wie man sie halt auch kennt und weswegen halt auch die Möglichkeit besteht, den Rechner halt mit dem Notebook zu verbinden. Diese Platinen gab es auch mit zweimal IFSS, aber V24 ist einfach geeignet, um diese Kopplung hinzukriegen. Ansonsten müsste man wieder das IFSS wandeln und das ist einfach eine Komponente noch dazwischen, die dann eben dann für Probleme sorgen würde. Genau, dann haben wir die ABS. Das ist die Bildschirmkarte, das ist sowas hier. Hier die Variante mit den wunderschönen goldenen russischen RAMs. Hier kommt der Bildschirm dran. Hier habe ich 2K Bildspeicher, die brauche ich, weil ich 24x80 Zeichen habe. Macht 1920 Zeichen. In 2K EEPROM passen 2048 Byte. Das heißt, ich brauche 2K EEPROM, um eben ein komplettes Charakterbild darzustellen, also die kompletten Zeichen darzustellen. Hier habe ich noch 2x1K EEPROM, da stecken halt die Bitmuster drin für die Buchstaben. Also hier drin wird festgelegt, welcher Zeichensatz enthalten ist. Das hat man deshalb so gemacht, um zum Beispiel auch diese kyrillischen, die russischen Zeichen dann eben durch Austauschen dieser EEPROMs eben dann auch darstellen zu können. So, dann haben wir noch die PFS, das ist der Festwertspeicher. Das ist diese Karte hier. Hier stecken 16 mal 1K ROM drin. Das heißt, die Platine fasst 16K ROM. Und die kann man alle einzeln programmieren. In der Maschine stecken gerade, da ist dann hier Schluss, da stecken gerade 10K drin. Es gibt von dem Gerät auch noch eine Variante mit 14K, die wäre aber noch schlechter zum Laufen zu kriegen. Also sprich, da steckt letztendlich das Programm drin, was in dem Terminal dann arbeitet, was diese ganze Maskensteuerung macht, was die ganze Kommunikation macht mit dem Hauptrechner, das steckt im Wesentlichen hier drin. Und die, aus den vier Platinen besteht, wie gesagt, der Rechner. Dann habe ich hier noch eine fünfte Platine, die noch ganz interessant ist. Das ist nämlich diese hier. Da habe ich einmal einen Wandler von 5 Volt nach minus 5 Volt. Die werden gebraucht, um diese 1K EEPROM mit Strom zu versorgen, weil die 1K EEPROM, sprich die 2708, die brauchen die minus 5 Volt. Deswegen würde ohne den Wandler der ganze Rechner nicht gehen. Der zweite Wandler macht minus 12 Volt, dann braucht er für die V24. Das heißt, wenn man auf dieser ATS-Karte die V24 nicht hätte, dann würde dieser zweite Wandler fehlen. Also ich habe viele von diesen Karten, wo der zweite Wandler einfach nicht drauf ist und es gibt relativ wenige, wo der eben drauf ist. Ansonsten würde das Ganze eben auch nicht funktionieren. Hier haben wir noch ein paar Schalter drauf, ein paar Wickelbrücken. Man hat zu Ostzeiten viel mit Wirewrap gearbeitet, also hat praktisch nur diese zwei Vierkants gehabt, wo man eben das Kabel drumherum gewickelt hat, um gewisse Konfigurationen zu setzen. Und die sind gedacht, um die Geräte-ID einzustellen, zu der wir nachher noch kommen, um Baudraten einzustellen. Das ist praktisch nochmal eine Konfigurationsmöglichkeit. Der Rechner hat keine Batteriepufferung oder hat keinen Speicher, der irgendwie, also außer den EEPROMs, keinen Speicher, der seine Daten hält. Das heißt, wenn der hochläuft und eine Konfiguration haben will, die nicht aus dem EEPROM kommt, wie zum Beispiel die Baudrate, was man öfters mal einstellen muss, oder die Geräte-ID, dann kann man das hier drüber einstellen. Hat eine relativ schnelle Möglichkeit, Platine raus eingestellt, Platine rein. Und dazu dient, wie gesagt, diese Karte. So, noch weiter zur Architektur. Dieses Gerät ist eins mit einem braunen Gehäuse. Das sind die älteren Varianten. Später wurde, weil es eben modern war, diese beigen Gehäuse zu haben, wie heutzutage die PCs ja, oder vielleicht heute nicht mehr, aber wie dann später die PCs auch ausgesehen haben. Da gab es ja diese beigen Gehäuse, die, da hat man das ein bisschen angepasst. Wenn man ein beiges Gehäuse hat, ist das ein Zeichen dafür, dass das Gerät halt neueres ist. Neueres heißt, dass es vielleicht so 89 oder 90 dann gebaut wurde. Dann war ja eh mit der Osttechnik Schluss. IFSS zu V24 habe ich schon ein bisschen erzählt. Das hängt, wie gesagt, hiermit zusammen, dass es eben die zwei Varianten gab, die eben hier diese IFSS hatten und dann diese V24. Die V24 war vor allem, Variante war vor allen Dingen dazu gedacht, um diese Geräte da dran zu hängen. Das sind sogenannte GDNs, Gerät zur Datennahübertragung. Das ist so eine Art Kabelmodem, sprich da kann auch durchaus 10 Meter Klingeldraht dazwischen hängen. Und hier war eben dieser V24-Anschluss, der eigentlich für das Gerät gedacht war. Das Ganze funktionierte dann eben so, dass man eben das Gerät hatte. Das ging eben hier in einen rein, dann stand irgendwo anders die andere Einheit und die andere Einheit war dann eben über einen Konzentrator dann mit der Zentraleinheit verbunden. In einem ähnlichen Gehäuse gab es analog zu diesen Kabelmodems dann auch noch ein richtiges Modem, sprich die DDR hat ein Modem mit 2400 Baud. Was aber auch noch ein bisschen kompliziert ist zu bedienen, weil man noch parallel geschaltet ein Telefon braucht, weil das Ding hat keinen eigenen Wählmechanismus, sondern macht wirklich nur bedient wirklich nur die Modemleitung. Und über diese Geräte konnte man eben Terminals relativ weit vom Zentralrechner entfernt betreiben und man hat eben über entsprechende Leitungen diese Verbindung hergestellt und dazu dienten diese Geräte dann. Und das waren entweder diese GDNs, wie sie hier zu sehen sind, sprich Kabelmodem, sprich Gerät zur Datennahübertragung, oder es war eben das richtige Modem, das eben auf die Postleitung rausging und richtig ins öffentliche Telefonnetz eben kommuniziert hat. So, noch etwas zur übergreifenden Systemarchitektur. Die übergreifende Architektur sah halt so aus, dass man eben sein K1630-System hatte. Das war praktisch der PDP-11-Nachbau. In dem K1630-System steckte eine Komponente, die nennt sich Konzentrator. Dieser Konzentrator, der ist ein K1520-Rechner mit diversesten seriellen Schnittstellen. Und diese seriellen Schnittstellen haben dann mit solchen Geräten geredet, um dann auf der Gegenseite, entsprechend 16 Stück waren möglich, eben diese K8912-Geräte zu betreiben. Die 16 Geräte deshalb, weil man hat mit 4-Bit 16 IDs auf eben dieser Karte einstellen können. Und die waren halt einfach deshalb notwendig, damit der Konzentrator, wenn von irgendeinem Terminal was ankam, damit er das Gerät identifizieren konnte und praktisch wusste, aha, das Gerät hat mir was geschickt, also muss ich dem Gerät auch was zurückschicken, nicht, dass dann der Nachbar die Daten kriegt. Und so ungefähr muss dann die übergreifende Architektur ausgesehen haben, dass man eben sein zentrales System hatte, diesen Konzentrator, und dann ging es halt auseinander auf 16 Geräte, die eben über entsprechende Verteiler dann miteinander verbunden waren. Und und dann hatte ich nur dieses Gerät. Und was mache ich nur damit? Also als ich das Gerät gekriegt habe, war das eben ein hohler Vogel, sprich da waren nicht mal Platinen drin. Und ich habe dann eben geschaut, dass ich erstmal Platinen da reinkriege. Das Gute bei diesen ganzen Robotron-Geräten ist das, dass diese Platinen standardisiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise diese CPU-Karte hier habe, hier ist mal eine Variante ohne ROMs, dann passt die in relativ viele dieser Terminals halt auch rein, auch in andere Geräte, in verschiedenen CPM-Rechnern. Auch in diesem Konzentratorsystem sind überall diese CPU-Platinen drin zu finden. Das heißt, ich habe dann einfach Folgendes gemacht. Ich habe vom Vorjahr das K8911 geräubert, weil da wusste ich, die Platinen gehen alle. Habe dann eben die anderen EEPROMs, die ich mir eben von Hobbykollegen mir eben zusammengesucht habe, die EEPROMs alle gebrannt, habe die reingesteckt. EEPROM brennen macht übrigens der hier, weil der 2708 kann. Habe diese ganzen 2708 alle gebrannt und habe dann eben das Ding hochgefahren und habe eben versucht, damit halt was zum Laufen zu kriegen. So, was ist eine, man kann eben eine Direktkopplung über V24 machen, wie ich das eben hier realisiert habe. Also das ist praktisch sozusagen eine Ost-West-Brücke. Hier hinten ist es noch Osten, ab hier ist es Westen. Und man kann eben per GDN oder per Modem die Dinger koppeln. Aber wie gesagt, das ist alles mit diversen Problemen verbunden. Und die Zentraleinheit, wie gesagt, die habe ich nicht. Und dafür steht das Notebook da, weil es da ein Programm namens Hardterm gibt, was es mir ermöglicht, über die serielle Leitung zu kommunizieren und auch wirklich Bytes hexadezimal einzutippen und nicht mit nur Zeichen. Weil ich muss wirklich eine hexadezimale Arbeitsweise realisieren und das geht eben mit diesem Hardterm-Programm recht gut. So, ich habe, wie gesagt, versucht, aus dem Gerät vom vorigen Jahr, aus dem K8911, die Komponenten halt wieder zu verwenden, weil ich dann eine unbekannte ausschließe gegen die Platinen. Dann habe ich halt die Hardware-Komponenten soweit wiederverwendet, wie es irgend ging. Dann gibt es eben einen ROM-Satz mit 14 ROMs, hatte ich gefunden. Es gab einen mit 10. Der mit 14, der war überhaupt nicht zum Laufen zu kriegen. Den habe ich soweit analysiert, dass ich dann rausgefunden habe, dass der ROM-Satz mit den 14 ROMs die SIO, also sprich den Chip, der die serielle Kommunikation macht, so initialisiert, dass er über ein synchrones Verfahren läuft. Und die Dinger kann man auch so konfigurieren, dass sie synchrones V24 machen. Der 10er-Satz macht zwar asynchrones V24, funktioniert aber auch nicht richtig. Dann habe ich letztendlich geguckt, wie wird im K8911, in dem anderen Gerät, was hier funktionierte, die SIO initialisiert, dann habe ich ganz einfach die Steuerbytes genommen, die im K8911 funktioniert haben, habe die in die ROMs vom 8912 implantiert, damit ich zumindest irgendwie eine Kommunikation hinkriege. Anders war es einfach nicht möglich. Und wie gesagt, der hat dann stellenweise dann Bytes gesendet, das Notebook hat es empfangen, ich konnte auf dem Notebook machen, was ich wollte, der hat einfach nichts angenommen. Also es funktionierte halt einfach nicht. Und mit diesen geänderten Control-Bytes, die praktisch aus einem Gerät stammten, das nachweislich funktioniert, mit denen hat dann die SIO so funktioniert, dass der eben auch wirklich Daten hin und her schicken konnte bis zu einem bestimmten Punkt. Genau, und damit habe ich es dann halt geschafft, dass ich eben mit dieser mehr oder weniger geklauten SIO-Initialisierung eben eine Kommandosequenz abarbeiten konnte. Und was allerdings auch nur so weit funktioniert, ich kann eine Kommandosequenz abarbeiten, dann erreicht er einen Grundzustand, aus dem der nie rauskommt. Und das ist eine Sache, woran ich halt ziemlich verzweifelt bin. Und es gibt, wie gesagt, so eine Art Testmodus, dann kriegt man den aus dem Grundzustand wieder raus. Nachteil des Ganzen ist, dann kommt halt das Testbild und die Maske ist wieder weg. Also das heißt, man kann praktisch eine Kommunikation machen, dann muss man eben dieses Testbild machen und dann sehen wir alles später, zeige ich alles nachher noch. Dann hatte ich stellenweise auch noch die falsche Tastatur dran. Zum Glück hatte ich dann mal das Handbuch, was wir hier haben, wo halt eben auch das Tastaturlayout drin beschrieben ist und dann habe ich mal ins Lager geguckt und habe mir die richtige Tastatur besorgt, die dann auch wirklich dran gehört. Dann die erste Bildschirmkarte, die ich drin hatte, die hatte auch noch einen Zeichensatz, der offensichtlich nicht dazu gepasst hat, weil man dann, wenn man vom ungeschützten in den geschützten Bereich wechselt, muss man ein Zeichen schreiben, was bei dem anderen Zeichensatz sichtbar war. Da war irgendeine Hieroglyphe, die halt unschön aussah. Dann musste ich nochmal die Bildschirmkarte wechseln mit einem richtigen Zeichensatz. Dann hat das auch sauber funktioniert. Und dann habe ich halt irgendwann mal festgestellt, das ist das Stichwort Ready-Signal. Das war halt nochmal ein Versuch, dass es offensichtlich notwendig ist, dass man, um das Gerät wieder aus diesem leidigen Grundzustand rauszukriegen, mit dem Ready-Signal eines Modems versorgen muss. Das machen die Dinger hier theoretisch. Das heißt, ich habe mein Ready-Signal, aber funktioniert da das Ganze dann trotzdem nicht. Deswegen bin ich bei dieser behelfsmäßigen direkten Kommunikation erstmal geblieben. Also man kann da sicherlich noch einiges forschen. Wie funktioniert dieses Ready-Signal? Wie bildet man richtig diesen Konzentrator nach? Und wie simuliert man dieses DCS 1600, was da eigentlich dran gehört? Also das sind alles halt noch so Punkte, wo man wahrscheinlich noch ewig weiter forschen könnte, um das Gerät vernünftig zum Laufen zu kriegen. Zur Kommunikation des Ganzen, das ist halt das, was ich dann eben geschaut habe, dass ich das rausfinde. Man muss, um mit dem Gerät zu reden, eine 04 schicken, eine 4F schicken, eine 40 schicken und dann ein Kommando schicken. steht alles in irgendeiner Form in dem Handbuch drin, ein bisschen merkwürdig und es ging halt alles erstmal nicht. Dann fragt man sich natürlich, macht man es richtig? Und irgendwann hat das dann mal funktioniert. Die 04 heißt zwar, der Steuercode EOT wie End of Transmission, aber mit der 04 geht es lustigerweise los. Die Geräteadresse geht von 40 bis 4F, das sind 16 Adressen. Vorne die 4 ist vorgegeben. 0 bis 0F kann man einstellen über die Bits. Die 4 davor wird reingeordert im Code. Dann hat man diese 40 bis 4F. Und das Gerät ist auf 4F konfiguriert, deswegen muss ich die 4F senden, ansonsten würde das Ganze auch nicht funktionieren. Dann gibt es noch irgendein mysteriöses Kennzeichen, spezielle Geräteadresse, das steht in dem Buch so drin. Man könnte auch eine 7F senden, dann macht der irgendwas anderes, was dann auch wieder nicht geht. Also die 40 muss halt sein, dann funktioniert das Ganze, dann hat man seinen Durchstich. Und dann gibt es eben verschiedene Kommandobytes, die dann kommen können. Die 20, 30, die 40, die 60 und die 70. Und je nachdem, welches das ist, die Kommandos kommen nachher gleich, muss man dann noch spezielle Daten hinterher schicken, wie zum Beispiel Maskendaten. So, was haben wir für Kommandos? Kommando 20 ist Lesen-Status. Lesen-Status heißt einfach, die Zentraleinheit kann das Gerät mit der ID 4F abfragen, in welchem Zustand bist du gerade. Das kann ein Zustand sein, wo der Nutzer gerade irgendwas eintippt und noch gar keine Daten zum Senden bereitstehen, dann läuft der irgendwie mehr oder weniger im Leerlauf. Und dann können eben andere Antworten kommen, die kommen dann auch später, die eben sagen, das Terminal ist bereit, um Daten wirklich abzuholen. So, lesen Puffer heißt, ich kann auslesen, was im Terminal drin steht. Schreiben heißt, ich kann das Terminal dann beschreiben mit Daten. Ich kann auch den Puffer leer machen, damit er wirklich einen Bildschirm löschen machen, dann beschreiben. Und ich kann auch die Eingabefelder löschen und das Ganze dann wieder beschreiben. Das sind praktisch die Kommandos, die ich brauche, um letztendlich das alles mit dem Ding machen zu können, damit ein Dialogbetrieb vernünftig funktioniert. So, das Kommando lesen Puffer würde dann so aussehen, ich sage 044F40 und das Kommando 30, dann kommt halt als Antwort dieser Bildpuffer zurück, sprich das, was eben auf den Bildschirm eingetippt wurde. Die Daten gehen eben los mit einer 02, das ist STX wie Starttext. Und Ende Daten ist 17 Hex wie ETB. Und dann sendet er noch ein Prüfzeichen. Das ist so eine Art Checksumme, dass man eben guckt, gab es irgendwelche Datenfehler. So, das Kommando lesen Status. Also ich reihe es mir jetzt so zusammen, dass diese Konzentratoreinheit, die eben mit den Terminals verbunden ist, dass die eben so eine Art Polling betreibt, weil das Gerät selber sendet von sich aus nichts. Ja, das Gerät selber stellt nur einen Status bereit, den der Konzentrator abholt. Und das ist eben die Codefolge 044F4020 und damit wird das Gerät ständig befeuert. Also nur so kann die Kommunikation wirklich funktionieren. Und im Leerlauf, sprich man sendet dem Nutzer ein Dialog, der Nutzer ist noch fleißig am Eintippen, sucht noch Daten zusammen und es wird das 20er Kommando gesendet, da kommt immer nur eine 04 zurück, weil noch nichts weiter passiert ist. Wenn jetzt was anderes als eine 04 zurückkommt, dann hat zwischenzeitlich der Nutzer irgendeine Sendetaste gedrückt. Es gibt verschiedene Tasten, die kann man halt drücken, die bewirken halt was Besonderes, das ist zum Beispiel Enter oder die F-Tasten. Und dann kommt eben was anderes zurück und dann weiß der Konzentrator, aha, bei Terminal mit der Nummer 4F ist gerade was passiert, was eben eine weitere Aktion erfordert und dann kann man eben mit der 30 beispielsweise sich den Buffer holen. Das ist aber alles Logik, die normalerweise in diesem Konzentrator passiert. So, wenn jetzt die Anmeldetaste Enter kommt, dann kommt eben kein Byte 04 zurück, sondern kommt 024F2703. Das heißt, mit der 02 ist der Start Text STX, 4F ist die ID des Terminals, 27 ist die Anmeldetaste Enter und 03 heißt ETX. Das heißt, Kommando zu Ende, also Bytefolge zu Ende. So, dann habe ich hier noch als Beispiel Löschen, Puffer und Schreiben. Das ist 044F4060. Wenn ich diese 4 Bytes zum Terminal schicke, dann kommt eine 06 zurück. Das heißt, ich erwarte weitere Daten. Und dann kann ich eben einen Buffer hinschicken. Das ist das, was üblicherweise passiert, wenn der Nutzer was arbeiten soll und kriegt seine Maske präsentiert. dann wird halt dieses Kommando gesendet. Das Terminal sagt, aha, ich warte auf die Daten, dann wird das eben praktisch da reingeschrieben in das Terminal, dann wird das Zeug angezeigt und alles ist gut. Man muss auch wieder dieses LAC, dieses Zeichen mit hinschicken, ansonsten sagt er Fehler und nimmt das nicht an. Deswegen macht man es am besten so, dass man auf dem Terminal eine Maske eintippt, das zum Notebook rüberschickt, dann wird der Kram abgespeichert. Dadurch hat man immer die richtige LAC parat und muss das Ding nicht berechnen. Das ist irgendein Polynom, was halt auch in dem Handbuch beschrieben ist, aber so richtig wohl auch nicht. Aber musste ich nicht machen, weil ich eben aus dem Terminal immer die Daten kriege, wo das richtige Prüfbyte dann schon dahinter ist. So, dann haben wir nochmal das 20er-Kommando, wo eben die Anmeldetaste kommt, wenn man Enter drückt, und dann kommen eben auch die Daten gleich hinterher. Anmelde-ID 27 wiederum ist die Enter-Taste. Wenn jetzt verschiedene Felder vorhanden sind, gibt es mit 1D ein Feldtrennzeichen und Ende Daten ist eben mit der 03 und eben wieder dieses Prüfbyte. Und hier habe ich nochmal die verschiedenen Anmelde-IDs, die eben das Terminal eben schicken kann. Enter ist praktisch sowas wie abschicken Datensatz, was man üblicherweise machen würde für 27 Hex. Außerdem gibt es noch diese PF-Tasten, also die Funktionstasten von 1 bis 12. 1 bis 10 sind 31 bis 1a. Lustigerweise hat das PF11 die 23 und PF12 hat halt die 40 Hex. Also wenn man diese, man kann beispielsweise auch einen Dialog darstellen, wo man sagt, Enter drücken zum Abschicken oder für irgendeine Sonderfunktion drücken Sie F-Taste 5. Und wenn eben die Taste kommt, dann weiß halt der Konzentrator, wenn das Ganze geschickt wird, aha, ich habe zwar, bin noch in meinem Dialog drin, habe aber nicht Enter gedrückt zum Datensenden, sondern habe eine andere Taste gedrückt, dann kann halt eben die zentrale Logik eben irgendwas anderes tun und auf diese Taste anders reagieren. So, dann hat dieses Gerät die Möglichkeit, Formulare selber zu erstellen, was ich eben halt auch genutzt habe, um so Formulardaten überhaupt mal zu haben. Es gibt einen Offline-Modus, der besagt, okay, jetzt rede ich nicht mit dem Zentralrechner, jetzt arbeite ich für mich alleine. Und in diesem Offline-Modus gibt es diese ganzen PF-Tasten dafür, dass man sagen kann, man tippt irgendwas ein, Name Doppelpunkt, dann sagt man, jetzt geht was Ungeschütztes los, dann kommen meine Daten, dann bewege ich den Cursor bis dahin weiter. Wie das Feld gehen soll, dann habe ich geht wieder mein geschützter Modus los. Und so kann ich praktisch Name, Vorname, Postleitzahl, Ort und so weiter das alles betreiben und kann dadurch praktisch mit einfachsten Mitteln einen Dialog designen. Ja, und diesen Dialog dann eben wegschicken. Die Daten fange ich halt ab und weiß dann eben, wie so ein erstellter Dialog aussehen muss. Und dann gibt es auch noch ganz lustig die PF11-Taste, die dient praktisch dazu, eben diese ganzen Zeichen mit ungeschützt und geschützt, die eben halt auch alle prüfen zu können. Das sehen wir dann nachher auch, wie das funktioniert. So, dann kommen wir auch schon zum Demo. Das müsste dann auch die letzte Folie dann sein. Eben, es gibt dieses Programm Hardterm, was mir eben die Gegenstelle simuliert. Dann kann man gucken, wie wird so ein Bildpuffer empfangen, wie wird so ein Bildpuffer gesendet, wie wird so ein Dialog designt und wie kann man eben diese Nutzdaten übertragen. So, genau. Und das sehen wir demnächst. Und um das hinzukriegen, schalten wir erstmal hier um. Und wenn wir Glück haben, tut er mir den Gefallen und läuft. So, ich habe jetzt das Terminal mal gestartet. Der läuft halt eben in einem, macht halt erst seinen Check, hat halt da so ein Testbild. So, und jetzt ist es halt so, der setzt mir nur ganz simpel den Cursor oben hin. Ja, mehr tut er erstmal nicht. So. Um den jetzt bedienen zu können, da muss ich dann mal hier rumkommen, macht man eben Folgendes. Man kann jetzt meinetwegen, so jetzt habe ich mich schon wieder vertippt, man kann jetzt einfach anfangen loszutippen. Ja, so, solange ich noch keine Taste gedrückt habe, ist das hier auch alles noch aus. Man kann es schlecht lesen, Testdialog für K8912 soll es heißen. Und wenn ich jetzt aufs Notebook umschalte, was hoffentlich geht, sieht man das Notebook? Sieht man noch nicht? Jetzt sieht man was. So, und wenn ich jetzt Folgendes mache, ich bin jetzt die Zentraleinheit und die Zentraleinheit fragt jetzt ab, mit 04 geht's los, mit, Moment, nur ein F. Die Geräte-ID 4F habe ich hier, die 40 muss ich eintippen und dann Command 20, dann kommt eine simple 04 zurück. Das kann ich jetzt gefühlte 1000 Mal machen, es kommt immer eine 04 zurück. Das heißt, ich spiele jetzt sozusagen Konzentrator. Ich laufe halt in einer Schleife, der Konzentrator ist ein separates Z80-System, das nur dazu da ist, diese Terminals eben abzufragen. Und das mache ich halt ständig. Und das kann ich 1000 Mal machen, das heißt, ich habe immer die 04, die dann kommt. So, wenn ich jetzt aber Folgendes mache, ich habe ja hier was eingetippt. Wenn ich jetzt eine Anmeldetaste drücke, wie zum Beispiel Enter, dann leuchtet Eingabe gesperrt, das heißt, nichts geht mehr. Was ich vorher getippt hab, kommt noch mit. Wenn ich jetzt irgendeine Taste drücken würde auf dem Terminal, würde gar nichts mehr passieren. Das heißt, das Terminal ist jetzt in einem anderen Zustand, melde den aber nicht weiter. Den Zustand muss ich abfragen. Wenn ich jetzt 044F4020 abfrage, dann stellt er halt fest, ich habe einen Textblock empfangen, der geht mit 02 los, STX. Kann man die Maus erkennen? Ja. 4F ist die Geräte-ID, 27 ist die Anmelde-ID, die für Enter steht, 03 ist mein ETX und danach kommt noch die Checksumme. Ja? Das heißt, es ist was passiert. So, was mache ich jetzt als Zentraleinheit als nächstes? Ich frage mal die Daten ab, die da passiert sind. So, dann kriege ich meinen Textbuffer zurück. Was habe ich jetzt zurückgekriegt? Hier gehen wieder meine Daten los, Geräte-ID 4F, Anmeldetaste 27 für Enter. Und dann geht halt los, das, was ich geschrieben habe. Testdialog für K8912. Der Rest des Bildschirmbuffers ist 0. Ich kann das noch ein paar Mal machen. Kann ich nicht, hier ist schon wieder Schluss. Und wenn ich jetzt abfrage, das ist halt das Problem, was das ganze Teil hat, ist, jetzt kommt nichts mehr. Das heißt, jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist jetzt mit der Kiste los, wieso kann ich jetzt nichts mehr tun? Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, es geht eben nur einmal. Aber ich kann zeigen, ich kann was eintippen und die Daten kommen zurück. Das heißt, ich kann den Status abfragen, ich kann diese Anmeldetasten abfragen, dann kann der Nutzer nichts mehr tun, außer dann muss praktisch die Zentraleinheit reagieren, die Daten abholen. Und was eigentlich passieren müsste, ist, dass irgendwann der Nutzer mal wieder was tun kann. Und das ist genau der Punkt, der noch nicht vernünftig funktioniert. Deswegen müssen wir uns anders behelfen. Ich schalte mal wieder um aufs Terminal, was hoffentlich funktioniert. Ah, jetzt haben wir das wieder. Jetzt kann ich nur noch eins tun. Jetzt kann ich mit Control den offline schalten, kann mit Control-Enter wieder mein Testbild erzeugen. Und wenn ich dann wieder mit offline zurückgehe, dann bin ich wieder einsatzfähig, aber mein Bildschirm ist halt leer. Was man jetzt aber eben auch mal zeigen könnte, ist Folgendes. Wie würde so eine Maske aussehen? Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann dem mal eine Maske schicken. Das heißt, ich mache das alles mal leer, damit man das ein bisschen schöner sieht. Wenn ich ihm jetzt zum Beispiel das 60er-Kommando gebe, dann kommt er mit einer 06 zurück. Aha, ich bin soweit, ich kann Daten empfangen. Dann schicke ich ihm mal eine Formular2.dat. Das ist eine Datei, die ich mal da eingetippt habe, also mit diesem Formulardesigner, wenn man es mal so nennen will, und schicke das Ganze mal hin. Ich weiß nicht, ob man schon auf dem Terminal was sieht. Wenn ich jetzt umschalte, müsste er mir eigentlich eine Maske gemalt haben. Genau. So sieht so eine Maske aus. Also ich habe jetzt mal so eine ganz einfache Datenerfassungsmaske gemacht mit Name, Vorname und Postleitzahl. Das heißt, wenn ich hier, Moment, ich habe hier noch Eingabe gesperrt. Das heißt, irgendwie so richtig reagiert er noch nicht. Das können wir aber, glaube ich, beheben. Ich frage einfach nochmal seinen Status ab, dann renkt er sich wieder ein. Jetzt müsste er sich eingerenkt haben. Und jetzt kann ich praktisch, wie man es ja eben früher bei der Datenerfassung gemacht hat, ich drücke hier gerade die Tab-Taste, Das heißt, ich kann jetzt Folgendes machen. Einfach meine Daten mal eintippen. So hätte halt früher eben halt auch ein Bearbeiter gearbeitet. Der hätte eben vom Zentralrechner seine Maske gekriegt, hätte da seine Eingaben gemacht. Und hier ist noch die Besonderheit bei der Postleitzahl. Sobald ich hier irgendeinen Buchstaben eintippe, sieht man, dass hier Eingabe gesperrt steht. Das heißt, dieses Maskendesign hat Folgendes gemacht. Wenn ich ein Feld numerisch definiere und tippe irgendeinen Buchstaben ein, dann geht es halt nicht. Dann sagt er Eingabe gesperrt. Dann gibt es hier unten so eine Reset-Taste. Damit kann ich sagen, okay, ich habe verstanden, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss hier Zahlen eintippen. Und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Sobald ich einen Buchstaben eintippe, dann schreit er wieder. Aber wie gesagt, das ist eine ganz einfache Plausibilisierung am Client, um eben zwischen alphanumerischen Eingaben und numerischen Eingaben zu unterscheiden. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich Enter drücken könnte und er würde abfragen. So, normalerweise würde ich jetzt denken, ich habe die Enter-Taste gedrückt und ich könnte hier abfragen. So wäre die schöne heile Welt. So, und das ist eben das Problem, was er hat. Es tut sich eben nichts. Also der ist in irgendeinem Zustand, wo er einfach auf diese Befehle nicht mehr reagiert. Und das ist das Problem, was der noch hat. So, das heißt, ich kann zwar zeigen, dass der durchaus in der Lage ist, einen Dialog vom Zentralrechner entgegenzunehmen. Man kann den auch ausfüllen. Aber man kann es halt eben nicht zurückschicken, weil ich nur eine Transaktion machen kann. Die habe ich schon gemacht, indem ich das Ganze dahin geschickt habe. Aber es kommt halt eben nichts zurück. So, das heißt, was ich jetzt wieder machen muss, das Ding offline schalten, sofern es irgendwie geht. Eingabe ist noch gesperrt, offline schalten. So, und dann muss natürlich noch umschalten, damit man was sieht. Und jetzt kann ich aber zum Beispiel mal Folgendes machen. Ich kann jetzt mal so einen Dialog selber machen, indem ich sage Name, Enter, dann sage ich Vorname. Was ist jetzt passiert? Dann sage ich PLZ. Indem ich jetzt diese Maske einfach mal selber designe. Wie gesagt, es gibt hier die Möglichkeit, man muss den Rechner dazu offline schalten, einfach durch Cursorbewegungen und durch Eingaben eben so eine Maske zu erstellen. Jetzt setze ich hier nochmal die Doppelpunkte dahinter. Der Cursorblock ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, und jetzt fange ich praktisch von unten an, die Maske mit geschützt und ungeschützt zu versehen. Wenn ich von oben anfange, erzeuge ich geschützte Bereiche in einer Größe, die ich gar nicht haben will. Wenn ich jetzt hier hinten sage, mit F2. Hier geht ein geschützter Bereich los. Alles dahinter interessiert mich nicht. Hier sage ich, es ist ein ungeschützter Bereich numerisch. Das kriege ich mit der F4 hin. Dann gehe ich nach oben, gehe wieder hinter, habe wieder einen geschützten Bereich. Jetzt könnte ich in dem unteren schon gar nichts mehr machen. Hier vorne habe ich meinen ungeschützten Bereich alphanumerisch mit F1. Dann gehe ich nach oben. Habe wieder mit F2 meinen geschützten Bereich und meinen ungeschützten Bereich wieder mit F1. Und jetzt kann ich mit F11 eben überprüfen, was habe ich da alles gemacht. Ich bin hier oben, ungeschützter Bereich alphanumerisch, geschützter Bereich alphanumerisch, also UG1 und GAN. Ungeschützter Bereich alphanumerisch, geschützter Bereich alphanumerisch, ungeschützter Bereich numerisch, geschützter Bereich alphanumerisch, ist in dem Fall egal. So, jetzt habe ich praktisch ein Maskendesign gemacht. So, und wenn ich jetzt, das habe ich frisch nach einem Reset gemacht, das heißt, ich habe noch einen Schuss frei, ich darf noch einmal was eintippen. Und wenn ich jetzt meine Daten eintippe, ja, und schicke die ab, dann sollte es eigentlich so sein, dass ich in der Lage sein sollte, die Daten wirklich abzufragen. Und das probieren wir gleich mal aus, ob das so funktioniert. Wenn ich jetzt meine Abfrage mache, dann macht er einfach Folgendes. Wir haben praktisch Start of Data mit 02, die ID ist die 4F, die Anmeldetaste ist die 27. Dann gehen meine Nutzdaten los, das heißt, ich habe eine reine Nutzdatenübertragung. Dann habe ich meinen Feldbegrenzer mit 1D dazwischen. Dann habe ich das nächste Feld, wieder den Feldbegrenzer mit 1D. Dann habe ich die Postleitzahl und dann ist mit 03 ETX und mit der 06 habe ich das Ende. 06 und 04, das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, mit der 06, dann arbeitet er noch ein bisschen was. Ich glaube, dann kann ich noch einmal abfragen. Dann müsste er noch mal reagieren. Also er geht bis zu 04 und dann ist er wieder in einem Zustand, wo er das eben nicht macht. Also man kann den aus irgendwelchen Gründen diverseste Male abfragen und dann ist irgendwie wieder Schluss. So. Und jetzt geht wieder nichts mehr. Was man aber zeigen kann, sind zwei Sachen in dem Moment. Man kann zum einen zeigen, dass dieses Gerät in der Lage ist, auch unabhängig von diesen Systemen, die auf der Zentraleinheit laufen würden, halt auch eben einfache Masken einfach zu designen. Letztendlich ist es ein, heutzutage würde man sagen, Maskenmalen, ja, aber eben auf ganz einfachem Wege, aber doch mit so ein paar Checkmöglichkeiten noch. Und das Zweite ist eben, wenn ich die Maske frisch male, habe ich genau eine Transaktion frei, um die abzuschicken. Und so kann man zumindest zeigen, dass eben es möglich ist, wenn der Nutzer Daten eingegeben hat und hat Enter gedrückt, dass eben die Zentraleinheit die Möglichkeit hat, diese Daten abzufragen. Und was ich jetzt hier drinne stehen habe, das kann ich dann wieder in irgendeinem Datenbanksystem speichern, kann es plausibilisieren oder dem Nutzer zurückschicken. Die Möglichkeiten wird es theoretisch geben, wenn der nicht ständig in diesem Zustand hängen bleiben würde. Ja, bis zu dem Punkt bin ich eben gekommen, rauszufinden, wie muss ich mich mit dem Gerät unterhalten, wie unterhält sich der Nutzer mit dem Gerät. Ich hoffe, man hat ein bisschen erkennen können, wie das Gerät arbeitet, wozu es gut ist, welche Möglichkeiten das bietet. Man könnte natürlich noch weiter forschen, eben diese Sperre rauszukriegen, die da steht, die da ständig drin ist, diese Dialogtransaktionen, wie sie halt erforderlich sind, noch genauer nachzugucken. Man kann natürlich auch gucken, wie arbeitet das Gerät mit einem Modem zusammen. Also man könnte da noch eine ganze Weile dran forschen. Bis zu dem Punkt bin ich gekommen. Ich hoffe, ich habe halbwegs erklären können, was das Gerät tut, was es macht. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. So, gerne Fragen. Ich hoffe, ich kann sie beantworten.
Nur eine Anmerkung, in dem Hardterm kann man auch nach oben blättern, mit Pfeiltaste nach oben, um das Letzte zu...
Um das dann wieder anzuzeigen, ja.
Ja,
ja. Ja, der hat... Ja, genau. Danke.
Wäre es nicht möglich, das ist ja jetzt ein Z80-System, das Ganze extern in einem Emulator mal laufen zu lassen, um zu gucken, schrittweise mit dem Disassembler, wo hängt der gerade und mit welchen Möglichkeiten wird er gerade konfrontiert, dass man auch von außen vielleicht eine externe Simulation der angeschlossenen Hardware realisiert? Also so kann ich mir vorstellen, könnte man da tiefer ja, in den Code ja. einsteigen.
Das ist richtig. Also ich habe zum einen habe ich natürlich, das kann ich auch mal zeigen, ich habe die irgendwo habe ich sie, ich habe die Quellen halt auch da. Das Ganze sieht dann so aus. Also das sind praktisch die Dateien, mit denen ich das mache. Also so gucke ich mir das praktisch an, die ganzen Sachen, die da kommen. Man könnte es natürlich auch in einem Emulator laufen lassen. Aber einen richtigen Emulator, also man kann natürlich einen generischen Z80-Emulator nehmen, da müsste man aber wirklich schauen, dass man das mit den seriellen Schnittstellen und mit der Tastatur halt alles vernünftig hinkriegt. Man muss halt wirklich die Hardware dann auch komplett nachbilden, ansonsten reagiert er nicht richtig. Ne? Das ist das Problem. Das andere, was ich gemacht habe, ist, das ist eine 5er-Slot-Einheit, einer ist noch frei. Es gibt eine Bedieneinheit, nennt sich K7622. Das ist halt nochmal so eine ähnlich große Kiste, die man daneben stellen kann. da hat man praktisch so Möglichkeiten, Datenbus angucken, Adressen eintoggeln, hinspringen lassen. Habe ich probiert, nur meine Bedieneinheit funktioniert halt gerade nicht richtig und ist gerade bei den Hobbykollegen, die eine funktionierende haben, um halt mit einer Referenz mal gegenzuchecken. Also ich habe es probiert. Ich meine, er wäre halt auch mal bis zu einem bestimmten Punkt gelaufen, wo er dann auch in der Schleife läuft, aber das ist, sobald man irgendwie eine Taste drückt, das, also diese I.O., die hat, das funktionierte dann halt nicht richtig. Aber prinzipiell ist es natürlich der richtige Weg. Entweder man hat hier die Methode des scharfen Hinguckens, dass man es irgendwann mal sieht. Was ich natürlich dann auch, was mir dann auch ein bisschen weitergeholfen hat, ist, dass man hier eben mal guckt, die ganzen LEDs, die da vorne dran sind, die halt alle irgendwas bedeuten. Die gehen ja praktisch irgendwo in den Rechner rein und tauchen als Bits wieder auf. Sprich, man setzt ein Bit, gibt das auf einen bestimmten I.O.-Port und so kann man zumindest nachverfolgen, aha, an der Codestelle wird praktisch die LED eingeschaltet und dadurch weiß ich so ungefähr. Also das wäre halt ein Punkt. Also ich suche dann halt immer weiter nach Anhaltspunkten und auch die Interrupt-Routinen von der SIO sind dann natürlich wichtig. Eine Interrupt-Routine gibt es, die wartet halt darauf, dass das Modem bereit ist. Und dann tut die irgendwas, dann setzt die irgendwelche Bits, die unten weiter abgefragt werden. Aber das ist ziemlich mühsam, eben rauszukriegen, welches Bit da was tut. Na, und das habe ich eben bis zu einem bestimmten Punkt halt eben gemacht. Und, aber es sind 13K, das sieht erstaunlich wenig aus, aber es ist ein Haufen. Weiß nicht, diese Quellen, die haben, wenn ich jetzt ganz nach unten scrolle. Ja. Man soll das auch richtig machen. Also das sind jetzt 13.000 Zeilen Code. Okay, es sind hier viele FFs drin, weil das halt auch nicht komplett gefüllt ist. Also das ist die komplette Memory Map von dem Rechner. Na. Aber wie gesagt, wenn man mit entsprechend mehr Zeit, irgendwann kommt man halt an den Punkt, dass man weiß, aha, an der Stelle hängt der wirklich. Dann kann ich ihn aushebeln, indem ich den entsprechenden ROM neu mache. Oder kann dann eben kann versuchen, ihm extern das zu geben, was er braucht. Oder wenn ich das gar nicht schaffe, ihm extern das zu geben, was er braucht, dann versuche ich es eben durch interne Manipulation. Also das geht schon. Aber das ist so ein Punkt, an dem bin ich halt, muss ich halt an irgendeinem Punkt dann aufhören. Ne?
Sie haben ja das Problem, dass er eben nach dieser einen Transaktion hängen bleibt. Ja. Und Sie haben ja die Auflistung jetzt von, glaube ich, 5 Kommandos oder sowas aufgelistet gehabt. Die Frage stellt sich für mich natürlich, woher kommen diese 5 Kommandos? Haben Sie die aus dem Listing entnommen oder aus dem Handbuch? Weil es wäre ja auch möglich, dass es vielleicht noch ein paar weitere Kommandos gibt, wie zum Beispiel auch das Entsperren.
Das wäre theoretisch möglich, aber es gibt nur diese. Und ich muss mal schauen, hoffentlich sind das die Quellen, wo auch die Commands drin stehen. Also es gibt die 20, die 30, die 40, die 60, die 70 und ansonsten geht er in irgendeinen Fehlerstatus. Die gibt es alle. Das sind die Kommandoabfragen und das deckt sich mit dem Handbuch. Und also undokumentierte Kommandos scheint es nicht zu geben, ansonsten würden die, denke ich mal, hier auftauchen. Es sei denn, er macht in seinem Fehlerhändler dann noch irgendwas, aber das glaube ich nicht wirklich. Also die Kommandos, also was ich hier drin gefunden habe, deckt sich mit dem Handbuch und ich glaube, wenn man ein falsches Command eingibt, dann macht er einfach nichts. Ne, also ich habe lange genug mit irgendwelchen Bytesequenzen gespielt, die ich dem geben kann. Also das ist dann das Einzige, wo dann halt auch wirklich was funktioniert hat. Ansonsten stellt er sich einfach tot und macht dann nichts mehr. Und das Entsperren ist, denke ich mal, wirklich, da muss, also ich denke mal, dass von dieser Modemleitung da was zurückkommen muss. Das ist noch so das Wahrscheinlichste, aber wie gesagt, funktioniert es, hat es nicht wirklich. Vielleicht reagieren die Dinger da auch nicht so, wie man es erwarten würde. Und das Beste wäre wirklich, den Debugger dranhängen und zu gucken, was er da dann treibt. Ne? Ich weiß, so habe ich auch lange da gesessen.
Na, gibt es da keine Community? Ist ja noch gar nicht so alt, diese Sache.
Es gibt eine Community dazu. Allerdings befassen sich die meisten, wie gesagt, also weniger mit den Terminals, sondern mit den CPM-basierten Rechnern, die natürlich standalone wunderschön laufen. Es gibt das Rechenwerk Halle, die sind auch sehr interessiert daran, sowas zum Laufen zu kriegen, weil die haben zum Beispiel auch die Zentraleinheit dazu. Und der Kollege hat auf dem KC-Treffen sehr genau zugehört, was ich da erzähle.
Also ihr seid da dran? Ne?
Wir sind da dran und wie gesagt, die Kollegen können natürlich wirklich das Ganze authentisch dann laufen lassen. Soweit ich weiß, ist das Gerät von denen wohl laut irgendwelcher Hinweise dafür vorbereitet gewesen, es war aber noch nicht eingerichtet, also dass sie wirklich mit diesen Dialogsystemen da gearbeitet haben. Es soll wohl in Planung gewesen sein bei dem speziellen Gerät, was die Jungs da geerbt haben. Aber es ist nicht wirklich realisiert, deswegen haben die auch dieses Programm nicht. Na, aber diese Terminals, die gibt es halt, viele von den Dingern wurden auch umgebaut zu Floppy-Rechnern, weil keiner was damit anfangen konnte, weil die halt wirklich nur in dieser speziellen Betriebsumgebung laufen. Also K8912 gibt es einige, wo eine Floppy dran hängt, wo man halt eben einen Floppy-Controller reinsteckt und dann hat man das Ding halt als ganz normalen Floppy-Rechner laufen lassen. Na.
Für was wurden die Sachen eigentlich denn richtig im Leben benutzt?
Also richtig im Leben wurden die benutzt einfach für Datenerfassung von irgendwas. Also man kann sich das dann so vorstellen, ein Endanwender hat sowas nie zu sehen gekriegt. Also die müssen in irgendwelchen Büros gestanden haben, wo dann die Leute davor gesessen haben und haben Daten eingetippt. Haben die zum Rechner geschickt, dann wurden die abgespeichert, um weiterverarbeitet zu werden. Also das ist der einzige Zweck von diesem Gerät, ist wirklich dem Datenerfassungsnutzer was bereitzustellen, dass er Daten einklimpern kann. Das ist der einzige Zweck von diesem speziellen Gerät. Also wirklich für Personalwesen, Name, Vorname, Arbeitgeber, Kontonummer, irgendwas, also personenbezogene Daten, würde man heutzutage sagen, einzutippen oder wenn es eine Materialverwaltung ist, dann was weiß ich, oder Werkzeugverwaltung, Werkzeug, Material und so weiter. Also irgendwas, was es erforderlich gemacht hat, dass ein Nutzer Daten in ein System eintippt. Kann aus allen möglichen Bereichen sein, dafür waren die Dinger konzipiert.
Aber du hast nie selber welche Menschen kennengelernt, die damit gearbeitet haben, nee, und ihren Prozess sozusagen beschrieben haben?
Nee, weiß ich nichts davon. Also ich habe das Gerät irgendwann mal gekriegt und habe dann aus lauter Forscherdrang versucht zu gucken, was tut das eigentlich.
Seit wann bist du da dran?
Also mit dem Ding beschäftige ich mich seit diesem Jahr, weil voriges Jahr hatte ich das Vorgängermodell. Okay. Und ich mache das ja auch so, voriges Jahr das K8911, was voriges Jahr dran war, das hat jetzt mein Nachbar am Stand. Und damit habe ich mich voriges Jahr beschäftigt, das zum Laufen zu kriegen. Und seit diesem Jahr habe ich 1, 2, 3, das ist jetzt der 4. Vortrag dieses Jahr dazu. Immer mit ein bisschen weiter in der Forschung. Also im März lief es schon mal so ein bisschen, da haben wir es gerade so in Augsburg auf der Retropulsiv zum Laufen gekriegt, dass er gerade mal so Daten hin und her schicken konnte. Da haben wir noch die Initialisierungsbytes der VIO ausgetauscht und dann ging das plötzlich irgendwie mit der Kommunikation. Und dann dachte ich, jetzt geht ein bisschen was, jetzt weiß ich, in welche Richtung ich weiter forschen muss. Und dann habe ich das halt, wie gesagt, so weit rausgefunden. Man wusste ja auch erst nicht, wann hängt der wirklich, ja. Und dann, also die Gesetzmäßigkeit ist wirklich die, nach dem Reset eine Transaktion Ende. Na, das habe ich dann halt soweit versucht rauszufinden. Es gibt ja auch zwei ROM-Sätze, die habe ich beide ausprobiert. Das Disassembly gibt es praktisch nochmal mit einer ROM-Karte, wo dann 14 ROMs draufstecken. Aber das war noch schwieriger, da irgendwas hinzukriegen, weil ich glaube, das Hauptproblem ist dieses, dass die 14er ROMs ausgelegt sind für synchrone V24. Und da ist das Handling wahrscheinlich so anders, dass man durch Überschreiben dieser SIO-Bytes da überhaupt nicht weiterkommt. Na?
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Code. Also das sind 14K Und das ist ein Maskeneingabetool.
Ja.
Was ist denn da alles drin? Das kann, also ich meine, wenn ich will jetzt nicht, ich schätze es einfach mal, wenn man das jetzt auf einem 8-Bit-Rechner nachprogrammieren würde, würde man es vielleicht in weniger als ein K unterkriegen. Gefühlt jetzt. So, ne? Was macht das System noch alles? Also wird es auf so einer Basisebene verarbeitet, dass da sämtliche Schritte, sämtliche Bits noch einzeln zu Byte zusammengefügt werden? Oder was kann ich mir vorstellen? Oder ist da, ich meine, was ist das für ein Puffer? Das waren jetzt hier 255 Byte vielleicht oder so. Oder mich würde interessieren, was für Funktionalität muss da drin sein, um 14K zu rechtfertigen?
Das wird schwierig, das zu beantworten. Also ich weiß, es stecken in den ersten 3K vorne, stecken sämtliche Tests für das Gerät drin, ROM-Check, RAM-Check, Video-RAM-Check, SIO, Printer. Man kann da an diesen zweiten Port hier oben, der war dazu gedacht, einen Drucker anzuschließen. Die ESC-Sequenzen für den Drucker stecken zum Beispiel drin. Dann, wie gesagt, aber in den ersten 3K steckt nur der ganze Check drin. Man kann, während der in seinem Grundcheck ist, verschiedene Tasten drücken, dann macht er praktisch, zeigt er das Testbild an, zeigt die ganzen Indikators an, also sprich, macht die ganzen LEDs an. Also einfach diese ganzen Checks, die man machen muss, wenn das Ding kaputt ist. Was weiß ich, irgendeine LED ist kaputt, dann mache ich alle LEDs an und gucke, welche ist kaputt. Das steckt alles drin. Dann fängt der an, initialisiert seine SIO. Das sind ein paar Bytes. Dann hat er natürlich irgendwo seine Interrupt-Tabelle, die muss er füllen. Dann sind es verschiedene ISRs, die drin stecken, Interrupt-Service-Routinen. Da gibt es 2 oder 3 Stück für SIO-A, mindestens eine für SIO-B, das ist dann der Drucker. Das Drucker-Handling, wie gesagt, steckt drin. Die ganzen Commands stecken drin, das ist das. Bei jedem Kommando macht er irgendwas. Er hat verschiedene ESC-Sequenzen, die er verarbeitet. Also ESC-Sequenzen stecken in dem ganzen Ding auch drin. Das kann man hier zum Beispiel gut sehen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise diese Formulardatei, die ich hingeschickt habe, wenn man sich die anguckt, dann sind hier zum Beispiel auch ESC-Sequenzen drin. Immer da, wo diese eckige Klammer kommt, da ist eine 1b davor, das ist eine ESC-Sequenz. Da muss ein Parser drin stecken, der diese ESC-Sequenzen verarbeitet. Dann steckt drin dieser Formulardesigner. Der muss natürlich auch, da muss er dann auch abfragen, hier bin ich mit diesen ganzen F-Tasten, mit diesem ungeschützt, geschützt, das muss er halt alles können. Es ist vermutlich nicht besonders effizient programmiert. Das kann möglich sein, dass man das, was das ich in die Hälfte auch reinkriegt. Aber wie gesagt, was da wirklich in dem Falle da diese 13K, von den 13K gehen vielleicht 3 ab, die vorne in der ZVE drin sind, dann bleiben noch 10 übrig. Wie gesagt, dadurch, dass ich immer nur punktuell nach Hinweisen in dem Code suche, habe ich eigentlich nie den kompletten Blick, was das ganze Ding macht. Na? Deswegen ist die Frage schwierig zu beantworten, wo die 10K herkommen. Na, aber wie gesagt, was ich dann ganz unten finde zum Beispiel, sind diese ganzen Sachen hier, dieses ganze Attribut und NH, also numerisch und alphanumerisch, PF1 und so weiter, die ganzen Sachen stecken da unten drin. Dann habe ich hier gewisse, die Dinger werden irgendwo abgefragt, das sind wahrscheinlich auch noch irgendwelche Tasten, die man an irgendeiner Stelle drücken kann. Auch eine Sache, die man vielleicht dann erforschen müsste. Aber ansonsten sind das halt, was sehr oft passiert, was mich dann so immer so zum Wahnsinn bringt, sind diese Sachen. Also das X- und das Y-Register, die werden wirklich bitweise für alles Mögliche verwendet. Ne? Und der hat ja auch, irgendwo muss auch die Berechnung dieser LAC drin sein, also dieser Checksumme. Das ist dann sicherlich Meter Opcodes, wo nur Bits hin und her geschoben werden. Das muss da auch irgendwo drin stecken. Ab und zu, hier ist vermutlich gerade ein ROM zu Ende. Dann hat man hier die ganzen FFs und hier unten, das ist die Checksumme. Weil wenn ich an dem ROM was manipuliere, muss ich entsprechend auf die Checksumme dann drauf addieren. Das ist eine simple Addition über die Bytes, die da passiert. Also man könnte Bytes drehen, dann wird es noch gehen. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ich da einen Fehler mache, dann sagt er ROM-Check gleich am Anfang und bleibt stehen, dann geht er nicht mehr. Dann darf ich den nächsten EEPROM brennen. Und wie gesagt, es ist vermutlich nicht so sehr effizient programmiert, aber man sieht halt hier auch, dass ich viele Sachen eben versuche, dann halt schon mal rauszufinden, was tut er da. Einfach, ich schreibe dann immer Hinweise, das wird dann immer genauer mit der Zeit, aber das ist halt, es ist halt noch viel undokumentiert. Hier haben wir zum Beispiel so einen Fall, das ist zum Beispiel der Code, der notwendig ist, um so eine LED zu setzen. Das heißt, ich habe dieses Y plus 3, das ist ein Byte, was sämtliche LEDs repräsentiert. So, das heißt, ich resette Bit 7, resetten heißt LED anschalten, lustigerweise das genau negiert. Dann lade ich das Ganze ins A-Register, dann gebe ich das A-Register auf Port E4 aus. Das ist praktisch, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, jetzt gebe ich das auf Port E4 aus. Das heißt, ich habe mein geändertes Bitmuster, gebe das aus. Alle LEDs, die ich nicht geändert habe, bleiben so, wie sie sind. Ja, da steckt hier drin. Also wie gesagt, das ist ziemlich viel dann. Hier wird auf 1C2, C2F, 30, 3A verglichen. Es wird stellenweise, manchmal wird auf jede Taste verglichen. Manchmal sind auch Tabellen hinterlegt mit den Tastencodes, wo er dann berechnet, da liegt halt eine Tabelle mit Adressen und dann liegt daneben eine Tabelle mit den Tastencodes. Dann wird halt geguckt, welcher Tastencode ist das, dann wird geguckt, welcher Index ist das, dann wird der multipliziert, weil aus 1 Byte 2 Byte gemacht werden, dann addiert er das zu der, und das ist auch einige Male drin, dass der da, vielleicht finde ich so eine, wenn ich jetzt nach Tabelle suche, finde ich bestimmt sowas. Also das wäre zum Beispiel die Interrupt-Tabelle, dann haben wir hier eine Sprungtabelle, die hier angesprungen wird. Und hier geht diese Sprungtabelle los. Dann habe ich hier verschiedene Adressen und unten drunter habe ich die Codes, die eben, wenn ich die Taste drücke, wird eben auf die entsprechende Adresse gesprungen. Ja, dann habe ich eben hier eine und da passiert eben irgendwas. Interrupt Enable, frage Bit 3 von irgendwas ab, die Frage, ja, jetzt bin ich hier anders hingesprungen. Die Frage ist, was passiert dann wieder an der Stelle? Also theoretisch müsste man erstmal jedes Bit beschriften. Und dann, das ist eine uferlose Arbeit. Da macht man sich natürlich nur so viel Arbeit, wie nötig ist und sucht dann eben gezielt nach bestimmten Anhaltspunkten, die eben, wo man denkt, man kommt weiter. Wenn ich weiß, aha, kurz bevor mein Fehlerzustand kommt, geht die LED an. Da gucke ich natürlich, wer macht alles die LED an. Dann sind das 4 Codestellen in dem ganzen Text. Dann muss ich mir von den 4 die eine raussuchen, die wirklich passt. Und dann muss ich gucken, was passiert da drumherum. Da finde ich vielleicht nur, dass 3 Bits gesetzt werden. So, und dann gucke ich, aha, schreibe ich dahinter, die 3 Bits werden gesetzt, wenn das passiert. Jetzt gucke ich, wer, wo die dann wieder abgefragt werden. Das kann wieder irgendeine andere Stelle im Code sein. Also das ist ja auch nicht strukturiert programmiert. Das sind ja alles letztendlich bloß Gotos. Und halt Unterprogramm, Coroutinen, wie hier sowas. Ne? Mehr ist das dann ja alles nicht. Und der springt dann ja auch wild hin und her. Und manches, dann habe ich, was sich relativ schnell rausfinden lässt, ist, dass hier zum Beispiel das Clearscreen passiert. Das sind dann immer so recht markante Stellen. Irgendwo ist das dann auch hier. Ja, zum Beispiel, dann weiß man, dass das die Startadresse vom Bildschirm ist. Das ist eine weiter, nee, genau, eben dieselbe. Dann macht man Dekrement. Das ist die Länge vom Bildschirm. Das weiß man dann auch irgendwann mal. Dann macht dann in dem Fall ein LDDR. Also nicht LDR, wie man es normalerweise machen würde. Dann macht dann Increment, dann later HL wieder mit irgendwas. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist das so ein CLS. Und dann weiß man praktisch dann auch, dass überall, wo die Stelle auftritt, kann ich schon mal CLS dahinter schreiben. Ne? Und so arbeite ich mich dann so langsam durch. Ich weiß, dass das zum Beispiel das Tastaturstatusregister ist. Dann weiß ich, überall, wo das Byte abgefragt ist, ist es der Tastaturstatus. Ne? Deswegen sind die alle halt schon beschriftet. Ne? Das ist das Tastaturregister selber. Wenn der Status richtig ist, kann man halt hier drüber eben die abfragen über den In-Befehl. Und dann hat man eben auch so Sachen drin, wird abgefragt, irgendwas gemacht, wird abgefragt, irgendwas gemacht. Und so geht das halt immer weiter. Und damit hat man auch relativ schnell die Parkade dann voll. Ne? Und ich denke, dass kaum mehr drin steckt. Vielleicht steckt noch ein bisschen Modemsteuerung drin, dass man wirklich eben abwartet, ist das Modem da, hat das richtig reagiert. Und also ich habe zumindest jetzt nichts Geheimes irgendwie gefunden. Das war beim K8911, war das so, da habe ich dann gefunden, dass der K89-Hilfe in der Lage ist, EEPROMs zu brennen. Das habe ich dann voriges Jahr erzählt, weil ich dann plötzlich Sequenzen gefunden habe, die darauf hindeuten, dass einfach diese Platine angesprochen wird. Die entsprechende, da muss man dann auch entsprechend gucken, aber das war Thema voriges Jahr.
Sie haben ja gerade sehr schön aufgezeigt, dass Sie diese Clear-Screen-Routine dort gefunden haben und die auch mit dem Kommentar versehen haben. Ich kenne das normalerweise so, dass wenn man sich an so eine unbekannte Software dort heransetzt, dass man auch guckt, dass man die Labels auch mal irgendwo ein bisschen mnemotechnisch aufarbeitet. Ja. Und damit letztendlich auch gerade für den I.O.-Bereich, Sie haben das ja sehr schön auch mit dem 0E1 eben aufgezeigt, auch versucht, die Lücken zu füllen, um eventuell eben auch die Zugriffe, die da noch sind, wo man vielleicht das eine oder andere nicht weiß, auch gerade beim Speicherbereich nachher mit diesen Bits, so langsam eben auch mit Inhalt zu füllen.
Ja, genau.
Also ich denke, das wäre an der Stelle vielleicht auch nochmal ein ganz guter Ansatz.
Ja, dass man die Labels entsprechend benennt, ja, das ist richtig.
Eine andere Sache, ich hatte eben nochmal drüber nachgedacht, ihr habt bezüglich dieser einen Transaktion und es scheint ja so zu sein, dass wirklich die V24 an der Stelle auch vorgesehen war zur Kommunikation, also nicht diese 20 Milliampere Schnittstelle. Könnte es eventuell sein, dass das normale RTS-CTS dabei eine Rolle spielt? Weil ich sag mal, es gibt ja ein Handshake-Verfahren, wonach ich im Terminal auch sagen kann, nein, du darfst jetzt nichts mehr senden. Und gerade im Hinblick dessen, dass wir auch nicht genau wissen, wie der Konzentrator in dem Moment eben funktioniert, dass der eventuell auch wirklich nur eine serielle Schnittstelle hat, die er eben im Zeitscheibenverfahren vielleicht auch durchrotieren lässt und dadurch eben auch sauber ein RTS-CTS-Handshake unterstützt.
Also der Konzentrator muss wohl für jedes Terminal eine eigene Schnittstelle haben. Also ich weiß, wie der Konzentrator fürs K8913 aussieht. Der hat zwei, der kann 8 Terminals, der hat 2 Platinen drin stecken mit je 4. Und ich weiß, wie ein Konzentrator aussieht, der für K8914 gedacht ist. Da stecken wirklich serielle Schnittstellen drin, eine nach der anderen. Also, dass verschiedene Terminals über eine serielle Schnittstelle aus dem Konzentrator rauslaufen, glaube ich nicht. Also das geht schon über verschiedene Schnittstellen. Es gibt die Platinen, die hier drin stecken, auch als Einschubkarten für K1520. Und dann läuft das eben so, dass eben aus der seriellen Schnittstelle im Konzentrator raus, die einfach eine Brücke gemacht haben in die V24 rein und auf die Leitung geht es dann raus. Also so mein Kenntnisstand oder meine Vorstellung, die ich halt jetzt davon habe, ist eher unwahrscheinlich, dass die alle über eine V24 gebündelt werden, sondern dass die halt alle über einzelne Schnittstellen gehen. Ist der Stand, den ich jetzt habe darüber, dass sie das so rum gemacht haben. Ja, das hatte ich auch mal so ein bisschen mit rumgespielt, aber halt auch keine Erfolge damit richtig erzielt. Ich hatte vorher ein dünneres Kabel dran, das ist schon das dickere, was schon ein paar mehr Drähte hat, auch dieses 107, dieses Modem-Bereitsignal. Da hatte ich es dann auch mal geschafft, dass diese Bereitlampe hier anging, System bereit. Das habe ich dann hatte ich gestern dann nochmal probiert, dann wieder nicht mehr geschafft. Also das ist auch noch ein bisschen instabil. Aber wie gesagt, das kann durchaus sein, dass das da drüber läuft. Ich habe ja auch dieses CTS Flow Control, das kann ich hier irgendwie einschalten. Da müsste man mal, das ist auch noch so ein guter Punkt, dass man da wirklich mal genauer und konzentrierter guckt, was der da tut. Ja, aber wie gesagt, einmal geht's ja. Na, und dann bleibt er irgendwo hängen, wo er dann nichts mehr tut. Ja. Ja, da kann man weiter forschen.
Frage?
Also da steckt ja unheimlich viel Arbeit drin, ne? Also Lebenszeit. Und was machen Sie beruflich, dass Sie sich ja, mit sowas rumquälen? Hattet dann da eine Analogie irgendwie?
Das hat nicht wirklich eine Analogie. Also beruflich bin ich natürlich auch in der IT-Branche, in der Softwareentwicklung tätig. Aber das ist praktisch so meine Freizeitbeschäftigung. Also das hat jetzt nicht wirklich Parallelen zum Beruf, ja, abgesehen davon, dass ich halt auch so ein Host-Terminal immer mal bedienen muss. Aber ansonsten die einzige Schnittmenge ist halt wirklich das Beschäftigen mit der IT. Na, und ansonsten ist das halt Freizeitbeschäftigung, so wie sich halt eben ein Oldtimer-Schrauber mit Ventilspiel beschäftigt und so weiter. Genauso versuche ich halt die Dinger halt aufzubauen, und ansonsten ist es halt reines Forschungsbestreben. Und dann eben halt auch zu gucken, dass das Zeug läuft, dann das zu dokumentieren, dass es halt auch ein bisschen erhalten bleibt. Ja? Weil das Wissen ist ja weg. Ne, zumindest gibt es halt in der Gemeinde, in der Hobbygemeinde, wo ich halt unterwegs bin, gibt es halt da relativ wenig Kenntnis dazu. Und dann kann man vielleicht ein bisschen was beitragen, dass die Dinge halt wieder laufen, dass die tun, was sie tun sollen. Und ja, man kann es halt ein bisschen erhalten und ein bisschen laufen lassen, und hier passt es halt auch schön her. Und das ist halt, wie gesagt, reine Hobbygeschichte. Wie groß war die Verbreitung? Also das ist relativ schwierig zu sagen. Die Dinger standen zu Ostzeiten in irgendwelchen Betrieben. Das wussten letztendlich auch nur die Leute, die damit direkt zu tun hatten. Wer anders durfte in diese Räume ja gar nicht rein. So, und als dann die Wende kam, wurde das halt alles mehr oder weniger weggebracht, also verschrottet, und man hatte halt Glück, wenn überhaupt was erhalten geblieben ist. Also deswegen, um halt wirklich rauszukriegen, wie groß die Verbreitung war, müsste man eben wirklich diese ganzen alten Datenbestände sichten, welches Gerät wurde wohin geliefert. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass im Ostblock halt auch noch einiges davon existiert, weil das ja auch zum Beispiel Sowjetunion, kann ich mir lebhaft vorstellen, dass sie die Dinger da auch hin exportiert haben, die Systeme, oder die haben es dann eben an ihre eigenen Zentraleinheiten angeschlossen. Aber wie gesagt, da müsste man wirklich eben diese ganzen alten Unterlagen und irgendwelche Rechnungen, Lieferverträge und so, das müsste man alles sichten, dann müsste man ungefähr, wo das halt überall hingeliefert wurde. Ansonsten könnte man es, wie gesagt, anhand der Seriennummern vielleicht rausfinden, da weiß man aber auch nicht, sind die überhaupt fortlaufend, gab es da Nummernkreise, und also deswegen kann ich da recht wenig dazu sagen. Ansonsten alle wunschlos glücklich. Dann nochmal besten Dank. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn wir den ganzen Kram wieder hingeschafft haben, sind wir noch ein bisschen am Stand.